Radio nachgefragt. Von und mit Jehovas Zeugen.
Mir wurde also bei meiner Entlassung im Gefängnis wurde mir dann ein Schriftstück vorgelegt, in dem man also die absolute Treue brechen müsste und unterzeichnen, dass man den deutschen Staat als die höchste Obrigkeit anerkennt und sich dann auch dem Hitlerstaat unterstellt und die Bibel als eine Irrlehre. Und da habe ich gesagt, das kommt gar nicht in Frage.
Unsere heutige Sendung dreht sich um den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Anlass ist der 27. Januar 1945, an dem das Konzentrationslager in Auschwitz befreit wurde.
Von der Verfolgung durch Nationalsozialisten waren nicht nur Juden, sondern auch viele Minderheiten betroffen, unter anderem Jehovas Zeugen. Sie wurden verhaftet und in Arbeits- und Konzentrationslager deportiert. Warum? Aus Gewissensgründen verweigerten sie unter anderem den Wehrdienst und den Hitlergruß. Jehovas Zeugen unterschieden sich durch eine Besonderheit von anderen Inhaftierten.
Ja, wie ihr im Einspieler der Zeitzeugin Gertrud Pötzinger gehört habt, wurde Zeugen Jehovas eine besondere Erklärung vorgelegt. Darin hätten sie ihrem Glauben abschwören können, um freizukommen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hatten damals auch einige Bochumer die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Konzentrationslager und Freiheit.
Doch warum unterschrieben sie nicht einfach? In dieser Sendung werden wir eine Zeitzeugin und zwei Historiker hören. Sie werden uns die Hintergründe dieses Gewissenkonflikts näher erklären. Treue zu Gott und das Gewissen spielten hierbei eine große Rolle.
Gleich nach der Musik nehmen wir euch mit zum Bochumer Nordbahnhof. Meine Kolleginnen Andrea Blacher und Eva Schönwald haben sich den vor einigen Wochen mal näher angeschaut. Welche Rolle der Bochumer Nordbahnhof im Dritten Reich spielte, darüber erfahrt ihr gleich mehr. Bleibt also dran.
You say you love me, you say you care, and when you're with me, my future's there. We get carried away in emotion, we get lost in each other's eyes, and we forget what we regret as we cast our fears aside.
Meine Kollegin Eva Schönwald und ich, wir stehen jetzt hier am Ostring vor dem Bochumer Nordbahnhof. Das restaurierte Backsteingebäude liegt in unmittelbarer Nähe zum Bochumer Justizzentrum und wir gehen jetzt mal rein. Wenn man sich die Fassade und jetzt auch hier die Eingangshalle anschaut, bekommt man einen schönen Eindruck, wie es hier vor rund 150 Jahren war, als der Bahnhof eröffnet wurde. Er durchlebte eine ereignisreiche Zeit. Seit einigen Jahren entsteht hier ein Ort des Gedenkens, denn von hier aus wurden Juden, Homosexuelle, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas und viele weitere Menschen in Vernichtungslager deportiert. Vor einiger Zeit wurde hier im Erdgeschoss ein Ausstellungsraum mit diversen Schautafeln eingerichtet. Eine erzählt die Geschichte von Karl Schurstein. Wer war Karl Schurstein? Warum geriet er ins Visier der Nationalsozialisten? Darüber sprechen wir mit der Bochumer Historikerin Frau Sabine Krämer. Sie forscht seit rund 10 Jahren zur NS-Zeit in unserer Stadt. Und sie ist im Vorstand der Initiative Nordbahnhof Bochum e.V.
Hallo Frau Krämer.
Vorab vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Interview.
Guten Tag, Frau Schönwald.
Frau Krämer, wir schauen heute gemeinsam zurück in die dunkle Vergangenheit unserer Stadt. Eine Ausstellung im Bochumer Nordbahnhof erinnert ja an den in Bochum geborenen Karl Schurstein. Wir hörten das gerade schon. Wer war Karl Schurstein? Was ist über ihn als Mensch bekannt? Seine familiäre Situation, Beruf, Lebensgeschichte. Können Sie uns da einen kleinen Einblick geben?
Karl Schurstein wurde am 25. Dezember 1896 in Bochum geboren und hat dann als junger Mann eine Ausbildung zum Mechaniker absolviert und ist dann auch in den Ersten Weltkrieg eingerufen worden und hat dort eine schwere Verletzung erlitten, was dazu führte, dass sein Bein amputiert werden musste. Er hat nach dem Krieg, Anfang der 1920er Jahre, sich den Bibelforschern, also heute als Jehovas Zeugen bekannt, hat sich dieser Glaubensgemeinschaft angeschlossen. Und 1928 hat er geheiratet.
Wir hatten im Vorfeld bereits mit Frau Hannelore Sander gesprochen. Sie ist die jüngste Tochter von Karl Schurstein und hat uns Folgendes über die familiäre Situation erzählt.
Die NS-Zeit war für uns eine schwere Zeit. Meine Mutter Sophie war allein mit 3 Kindern. Mein Bruder Heinz war 6, meine Schwester Esther 4 und ich wurde 1,5 Jahr später geboren.
Frau Krämer, warum wurde Karl Schurstein von den Nationalsozialisten verfolgt?
Karl Schurstein wurde verfolgt, weil er der Glaubensgemeinschaft der Bibelforscher angehörte, die bereits im Juni 1933, also kurz nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten, verboten worden ist und er eben weiterhin an seinem Glauben festgehalten hat und auch aktiv war für die Zeugen Jehovas.
Wie hat er auf das Verbot der Glaubensgemeinschaft reagiert? Wie ist er damit umgegangen?
Karl Schurstein hat sehr intensiv sich eingesetzt für die Zeugen Jehovas. Er ist dann getarnt als Vertreter für Friseurartikel, als im damaligen Ausdruck Bezirksdienstleister, später auch als Bezirksdiener, sozusagen als reisender Prediger aktiv gewesen und hat im Untergrund eine zentrale Rolle gespielt bei der illegalen Organisation der Zeugen Jehovas im Raum Westfalen-Lippe.
Wie ging es weiter mit Karl Schurstein? Das erfahrt ihr nach der Musik.
Forgotten dreams I should have chased.
Frau Krämer, welche Konsequenzen hatte es, dass Karl Schurstein sich trotz des Verbots der Zeugen Jehovas weiterhin für seinen Glauben engagierte?
Karl Schurstein wurde bereits 1934 kurzzeitig verhaftet. Im April 1936 kam es zur erneuten Festnahme von Karl Schurstein. Dort wurde dann ein großer Bibelforscherprozess abgehalten in Herford. Und im November 1936 wurde Karl Schurstein vom Sondergericht Dortmund mit weiteren 34 Zeugen Jehovas wegen staatsgefährlicher Bestrebungen zu 3 Jahren Haft verurteilt, die er im Bochumer Zentralgefängnis verbüßte. Aufgrund dieser Verurteilung wurde dann Frau Schurstein mit ihren 3 kleinen Kindern ihre Lebensgrundlage entzogen, nämlich die Invalidenrente, die Herr Schurstein aufgrund seiner Kriegsverletzung vom Versorgungsamt Dortmund erhielt.
Versorgungsamt Dortmund. Dortmund, den 19. Dezember 1936. Bescheid für Herrn Karl Schurstein, zurzeit in Bochum, Zentralgefängnis. Sie verbüßten vom 21.11.1936 bis 17.04.1939 eine 30-monatige Gefängnisstrafe im Zentralgefängnis in Bochum. Gemäß Reichsversorgungsgesetz RVG § 61 Absatz 1 Nummer 5 ruht die Versorgung, solange der Versorgungsberechtigte eine Freiheitsstrafe von wenigstens 3 Monaten verbüßt oder in Sicherheitsverwahrung untergebracht ist. Die Zahlung ihrer Versorgungsgebührnisse wird demzufolge mit Ende November 1936 eingestellt. RVG § 66 Absatz 1. Die für Dezember 1936 zu Unrecht gezahlten Versorgungsgebührnisse werden demnächst verrechnet. Gegen diesen Bescheid ist die Berufung zulässig. Sie ist schriftlich oder mündlich bei dem oben genannten Versorgungsamt binnen einer Frist von einem Monat seit der Zustellung einzulegen. Im Auftrag gezeichnet Dr. Krause. Ausgefertigt Dortmund den 22. Dezember 1936.
Eingabe an das Versorgungsamt Dortmund, 29.12.1936. Bestätigen den Eingang des Einschreibens vom 24., welches mir am 28.12.1936 ausgehändigt wurde. Ich bitte meine Familie, die Rente weiterzahlen zu wollen, da ein sonstiger Erwerb nicht vorhanden ist. Die Familie, Frau und 3 Kinder im Alter von 6, 4 und 1/2 Jahr sind auf die Rente angewiesen, da die Rente stets den Lebensunterhalt bildete. Ich bitte zu prüfen, ob bei meiner Monatsmiete von 28 Reichsmark 60 der Familie die Rente nicht ganz belassen werden kann. Es ist dem Versorgungsamt aus den Akten bekannt, dass ich bisher außer einer einmaligen Badekur während der 19 Jahre meiner Invalidität keine außergewöhnlichen Unterstützungsanträge gestellt habe. Daher bitte ich diesen Antrag wohlwollend zu prüfen, wobei ich bemerke, dass laut Ausspruch des Herrn Staatsanwalts Dr. Haas in Dortmund meine begangene Tat keine ehrenrührige ist. Es handelt sich um eine Glaubenssache. Ich bitte Vorstehendes der Berufung gleichzusetzen. Hochachtungsvoll Karl Schurstein, zurzeit Zentralgefängnis Bochum.
Die Berufung wurde abgelehnt, mit fatalen Auswirkungen auf die gesamte Familie. Daran kann sich die jüngste Tochter der Schursteins, Hannelore Sander, bis heute erinnern.
Meine Mutter stand dann völlig mittellos da und wir mussten ja irgendwo von satt werden. Wir lebten mit den Großeltern zusammen, die uns dann unterstützt haben.
Die Geschichte der Schursteins geht weiter. Welche Rolle spielte dabei der Bochumer Nordbahnhof? Das erfahrt ihr nach der Musik.
Es gibt keinen Schmerz, nur über 12 Runden. Es gibt keinen Gong, der dich aus deinem Kampf befreit. Auch keine Zeit heilt dir deine Wunden. Bei jedem falschen Wort reißen sie erneut. Es ist bretthart, das Glück steht hinter Gittern. Du kaust stumm in einer Nische. Namens warum? Und ein Jahr hat bei dir nur 4 Winter. Und jeder kleinste Windhauch bläst dich eisig um. Fragst du dich auch, wenn dein Herz davonläuft? Fragst du dich auch, wenn der Boden sich verzieht? Ob du verkehrt bist, ob nur du dich bereust. Warum gibt es dich? Warum singt keiner mit dir ein Lied?
Warum bin ich ein anderer Mensch? Warum fehlt mir zu mir jeglicher Bezug? Lieg ich nur falsch auf meinen fernen Routen? Keiner sieht meine Fahne, kein Meer spürt meinen Bug. Fragst du dich auch, wenn dein Herz davonläuft? Fragst du dich auch, wenn der Boden sich verzieht? Ob du verkehrt bist, ob nur du dich bereust? Warum gibt es dich? Warum singt keiner mit dir ein Lied? Und wird der Tag Taten messen? Und nimmt der Tag all meine Lügen in Kauf, wenn die Liebe sich traut, mich anzusprechen, fall ich drauf rein und schließ mich auf.
Nach verbüßter Haftstrafe wurde Karl Schurstein nicht auf freien Fuß gesetzt. Frau Kelmer, können Sie uns sagen, wie es mit ihm weiterging und welche Rolle spielte dabei der Bochumer Nordbahnhof?
Welche Rolle der Bochumer Nordbahnhof in der Geschichte von Karl Schurstein spielt, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, weil anders als bei den großen Transporten jüdischer Menschen 1942, zu denen es einige Dokumente gibt, von denen wir wissen, dass sie vom Bochumer Nordbahnhof oder vom ehemaligen Hauptbahnhof, der sich in der Nähe des heutigen Konrad-Adenauer-Platzes befand, wissen wir bei diesen einzelnen Gefangenen nicht genau, wie die Deportation erfolgte. Karl Schurstein wurde unmittelbar nach der Verbüßung der Haftstrafe in sogenannte Schutzhaft genommen und im April 1939 in das Konzentrationslager Buchenwald überstellt.
Das Konzentrationslager Buchenwald war für Karl Schurstein nicht die letzte Station. Er wurde in weitere Lager verbracht. Weiß man in welche und sind Einzelheiten bekannt, wie es ihm dort ergangen ist?
Karl Schurstein wurde vom Konzentrationslager Buchenwald in das KZ Sachsenhausen überstellt und von dort am 29. August 1940 in das KZ Dachau. Über Karl Schurstein sind Aussagen seiner Glaubensbrüder überliefert, die überlebt haben. Karl Schurstein hat tatsächlich in seinem Holzbein verbotene Schriften und Bibeltexte in die Lager geschmuggelt und hat auch weiterhin geheime religiöse Treffen abgehalten. Beeindruckend ist, wie viel Kraft und Trost er anderen Glaubensbrüdern gespendet hat, dass er also auch, obwohl er wirklich eine schwere Behinderung hatte, diesen brutalen Lageralltag überstanden hat. Zu erwähnen ist auch, dass man den Zeugen Jehovas wirklich eingeräumt hat, wenn sie ein Formular unterschreiben, in dem sie erklären, dass sie fortan ihren Glauben nicht ausüben würden, sie tatsächlich aus der KZ-Haft hätten entlassen werden können, dass aber nur sehr wenige von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben und wirklich viele dort lieber Folter, Martyrium und Tod erduldet haben, als jetzt ihrem Glauben zu entsagen.
Schursteins Martyrium endete 1942 mit seinem Tod. Können Sie uns da Näheres zu den Umständen erklären?
Wie ich vorhin erwähnt hatte, hatte Karl Schurstein während seines Kriegseinsatzes im Ersten Weltkrieg ein Bein verloren. Und aufgrund dieser Behinderung wurde er Opfer des Euthanasieprogramms der Nationalsozialisten. dass Menschen mit körperlich oder geistigen Beeinträchtigungen zu lebensunwerten Leben degradierte. Daher wurde Karl Schurstein von Dachau aus am 26. Februar 1942 in die Euthanasieanstalt Schloss Hartheim bei Linz in Österreich transportiert, wo er am selben Tag vergast wurde.
Im Bochumer Nordbahnhof entsteht also an authentischer Stelle ein Lern- und Gedenkort. Hier wird an Menschen wie Karl Schurstein erinnert. Frau Krämer, herzlichen Dank, dass Sie uns Einblick gegeben haben in sein Leben.
Sehr gerne.
Züge fahren vom Bochumer Nordbahnhof schon lange nicht mehr. Aber aufs Abstellgleis gehört er trotzdem nicht, denn hier etabliert sich ein Ort des Gedenkens.
Ein Gedenken an Menschen wie Karl Schurstein. Wie sich dieses konsequente Verhalten während der NS-Zeit auf Schurstein und seine Familie ausgewirkt hat, darüber sprach unsere Kollegin Eva Schönwald mit der Historikerin Frau Sabine Krämer. Bereits 1933 wurden Jehovas Zeugen als erste Glaubensgemeinschaft im Dritten Reich verboten. Karl Schurstein lebte auch nach dem Verbot seinen Glauben weiterhin aktiv aus, so wie tausende andere. Das schloss unter anderem ein, den Hitlergruß, die Mitgliedschaft in NS-Organisationen und den Kriegsdienst zu verweigern.
Dass im Namen einer Politik, dass im Namen einer Religion Menschenverachtung uns in Kriege führt. Und dass der Wahnsinn triumphiert, wo ein Leben nur als Opfer dient, all das blieb uns bis jetzt erspart. Wir kennen nur die Bilder, das genau ist unsere Chance, wenn wir begreifen, wenn wir lernen wollen, wie du und ich und wir gemeinsam leben. Mehr als nur zu überleben, leben. Das ist Ursprung und Ziel. Leben als kleiner Teil.
Ganz.
Die Jahre des Nazi-Regimes sind ein dunkler Zeitabschnitt in unserer Geschichte. Leider auch hier in Bochum. Trotzdem gab es auch damals immer wieder Lichtblicke. Hoffnungsstrahlen durch Menschen, die ihrem Gewissen gefolgt sind und anderen beigestanden haben. Und das ohne Rücksicht auf die eigene Sicherheit oder sogar auf ihr eigenes Leben.
Diesen außergewöhnlichen und erzählenswerten Bericht widmet Christoph Wilker seiner Forschungsarbeit. Er ist Historiker und Autor vieler Veröffentlichungen. Sein zuletzt erschienenes Buch »Die unbekannten Judenhelfer, wie Jehovas Zeugen im Nationalsozialismus jüdischen Mitmenschen beistanden« ist eine historische Studie über Mut und Hilfsbereitschaft. Wir haben mit ihm gesprochen und wollten gern wissen, was gab den Ausschlag, sich diesem speziellen Thema zuzuwenden?
2017 sprach mich Herr Professor Nerdinger vom NS-Dokumentationszentrum München an, ob ich bereit wäre, eine Ausstellung über die Verfolgung der Zeugen Jehovas vorzubereiten, die dann 2018, 2019 im NS-Doku-Zentrum gezeigt wurde. Im Rahmen der Vorbereitungen kam die Frage auf, seitens des NS-Doku-Zentrums, wie Zeugen Jehovas zu den Juden eingestellt waren. Also ganz konkret die Frage, gab es bei Zeugen Jehovas auch Antisemitismus? Natürlich war mir klar, dass Zeugen Jehovas keine Feinde der Juden waren, also nicht antisemitisch eingestellt waren. Aber ich musste das natürlich begründen und aus dem Grund musste ich hier etwas recherchieren und kam natürlich dann auch zu dem Ergebnis und konnte es belegen, dass Zeugen Jehovas keine Antisemiten waren. Die Ergebnisse dieser ersten Recherchen, die habe ich einfließen lassen in das Buch über Alex Epstein. Und wieder war ich gerettet. Das waren 3 Seiten im Anhang. Aber mir wurde im Rahmen dieser ersten Recherchen doch klar, dass es ein unglaublich bedeutendes und spannendes Thema ist. Und das hat mich veranlasst, mich weiter damit zu beschäftigen. Und das Ergebnis ist nun das Buch »Die unbekannten Judenhelfer, wie Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus jüdischen Mitmenschen beistanden«. Es kamen also viel mehr Berichte zusammen, als ich mir das vorgestellt hatte. Eine wirklich beeindruckende Sammlung von Erfahrungen, wie Zeugen Jehovas damals in der NS-Zeit Juden unterstützten. Das war also die Ursache dafür, warum ich mich damit beschäftigt habe.
Warum wurden Jehovas Zeugen denn überhaupt heftig attackiert?
Die Zeugen Jehovas wurden nicht wegen ihrer Herkunft verfolgt, wie das bei den jüdisch Verfolgten oder bei den Sinti und Roma der Fall war. Zeugen Jehovas wurden wegen konkreter Handlungen verfolgt. Das heißt, wenn Zeugen Jehovas sich zurückzogen oder still waren oder auch nicht erkannt wurden, dann ist ihnen nichts passiert. Aber viele Zeugen Jehovas fielen auf, wegen Ablehnung des Hitlergrußes oder am Arbeitsplatz, weil sie den Eid auf den Führer verweigerten, oder weil sie Protestflugblätter verbreiteten oder auch ihre christliche Mission fortsetzten. Und in den späteren Jahren, ab 1939, fielen viele männliche Zeugen Jehovas auf, weil sie den Kriegsdienst verweigerten oder auch Frauen, denen vorgeworfen wurde, den Wehrdienst zu zersetzen. Wegen Wehrdienstzersetzung wurden sie verurteilt, weil sie eben auch den Kriegsdienst ablehnten und das zum Ausdruck brachten durch Verbreitung entsprechender Schriften. Und erst jetzt wird ein neuer Punkt bekannt, nämlich die Unterstützung von Juden und die Ablehnung des Antisemitismus. Das ist natürlich nicht neu, das war ja in der NS-Zeit, aber es ist jetzt durch das Buch »Die unbekannten Judenhelfer« in den Blickpunkt gerückt worden. Also man muss die Widerstandsleistungen der Zeugen Jehovas auch beziehen oder einbeziehen, die Unterstützung der Juden und die Ablehnung des Antisemitismus. Das ist auch ein ganz wichtiger und bedeutender Bereich.
Bei einer Forschungsarbeit ist Christoph Wilker auch auf den Lebensbericht von Albin Rellewitz gestoßen. Der 1906 in Bochum geborene Tiefbauarbeiter geriet aufgrund seiner Gewissensentscheidung ins Visier der Nazis. Gleich werfen wir einen Blick auf seine Geschichte.
Musik. Füße in den Sand und land im Asphalt. Leg deine Hand mal auf mein Herz, weil mein Herz ist kalt. Über den Wolken schwebt dein Traum, schiebst du sie für mich weg. Wir spielen Räuber und Gendarm, nur du kennst mein Versteck. Du schiebst mich an, wenn ich nicht mehr kann. Du bist mein Anker, wenn Wellen und Sturm sich in mir verfangen. Du stillst meine Neugier. In meiner Luft, in meiner Seele, weil alles verpufft, wenn ich von dir erzähle, über das letzte Mal, über den ersten Drink und sieben ist unsere Zahl und eins ist unser Wille. Du schiebst mich an, wenn ich nicht mehr kann. Du bist mein Anker, wenn Wellen und Sturm sich in mir verfangen. Du stillst meine Neugier, du stillst meine Lust. Auf all meinen Wegen hauchst du mir dein Leben in mein. In meiner Luft, dum 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 dum. Wer schläft dich an, wenn du nicht mehr kannst? Und wer ist dein Anker, wenn Wellen und Sturm sich in dir verfangen? Wer stillt deinen Neugier und wer deine Lust? Auf all deinem Weg, wer haucht dir das Leben?
Anfang der 40er Jahre wurde Albin Rehlewitz verhaftet, weil er den Dienst mit der Waffe und die Teilnahme am Luftschutz verweigerte. Sein Motiv war seine Glaubensüberzeugung. Der gebürtige Bochumer war ein Zeuge Jehovas.
Die Verfolgung des Nazi-Regimes traf ihn mit voller Härte. Besonders schlimm wurde es für ihn, als er im Gefängnis seinem Glaubensbruder heimlich eine Nachricht zustecken wollte. Dieser Freund erinnert sich in seinem 2009 veröffentlichten Lebensbericht an ihn.
Eines Morgens im Jahr 1943 entdeckte ich unter den Häftlingen, die im Gefängnishof Aufstellung nahmen, Albin Rehlewitz. Er warf mir einen vielsagenden Blick zu und legte seine Hand aufs Herz zum Zeichen unserer Verbundenheit. Dann deutete er an, mir schreiben zu wollen. Als er am nächsten Tag an mir vorbeiging, ließ er ein Stück Papier fallen. Aber der Wächter sah es und wir beide mussten zur Strafe 2 Wochen in verschärfter Einzelhaft bei trockenem Brot und Wasser. Die Nacht verbrachten wir ohne Decke auf nackten Holzbrettern.
Später führte der Weg von Albin Rehlewitz nach Regensburg in eine sogenannte Heil- und Pflegeanstalt. Doch diese Einrichtung war alles andere als das. Dazu der Historiker und Autor Christoph Wilker.
Es war keine seriöse medizinische Diagnose, die Albin Rehlewitz in die geschlossene Heil- und Pflegeanstalt Kathos Prüll in Regensburg führte. Bei seiner Verurteilung 1943 war er körperlich und geistig gesund, wird in der von Professor Dr. Hans Simon Pelander und Sandra Brüdler verfassten Biografie festgestellt. Die angebliche paranoide Psychopathie von Albin wurde damit begründet, der Patient leide unter überwärtigen, religiösen, krankhaften Vorstellungen. Es war also Albins religiöse Überzeugung, die dazu führte, dass er in die geschlossene Anstalt nach Regensburg eingewiesen wurde. Albin wurde dort am 3. Oktober 1944 eingeliefert. Keine 4 Monate später, am 21. Januar 1945, war er tot. Wenn auch formal kein Mord nachgewiesen ist, so kann doch festgestellt werden, dass Albin Rehlewitz seine mutige religiöse Überzeugung mit dem Tod bezahlte. Er wurde nur 38 Jahre alt. Hans-Simon Pelander kommt zu dem Schluss: Da der Versuch scheiterte, Albins Überzeugungen durch die Folter in Einzelhaft zu brechen, gingen die Machthaber in ihrer mörderischen Logik nun einen Schritt weiter. Man verlangte seine Verlegung in die Psychiatrie, um diesen Staatsfeind dort zu eliminieren.
Eine weitere Stätte des Nazi-Terrors war die Wewelsburg. Die im 17. Jahrhundert erbaute Burg in Ostwestfalen sollte eine abgeschottete, zentrale Versammlungsstätte für die höchsten SS-Offiziere werden. In das dort angeschlossene Konzentrationslager wurden über 3.900 Menschen deportiert.
Auch Heinrich Ahring kam als Gefangener dorthin. Nach seiner Verhaftung überstellte ihn die Gestapo Bochum zunächst in Oktober 1938 nach Sachsenhausen. Rund anderthalb Jahre später wurde er als KZ-Häftling in Wewelsburg eingeliefert.
Lucia Drescher führt in der heutigen Gedenkstätte seit einiger Zeit Besucherführungen durch. Sie hat sich auf die Spurensuche nach dem Bochumer gemacht.
Heinrich Ahring wurde verhaftet, weil er ein Bibelforscher war. Heute sind Bibelforscher unter dem Namen Zeugen Jehovas bekannt. Diese Religionsgemeinschaft gehörte zu den allerersten verfolgten Gruppen, die unter dem NS-Regime verboten wurden. Viele Dinge über die Geschichte von Heinrich Ahring kann man nicht mehr sicher sagen. Und auch über die unzähliger anderer Häftlinge, da persönliche Dokumente und Papiere in den Wirren der Niederlage der Nazis verloren gingen. Aber dennoch haben einige wenige Aufzeichnungen diese Zeit überdauert, woraus hervorgeht, dass er am 22.10.1938 in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht wurde. Belegt ist ebenfalls, dass er später, nämlich am 16.02.1940, aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen nach Wewelsburg verlegt wurde. Dort blieb er bis zu der Auflösung des KZs Niederhagen und seiner Überführung in das Männerlager Ravensbrück im April 1943 inhaftiert. Insgesamt verbrachte er ca. 3 Jahre und 2 Monate als Häftling im Ort Wewelsburg. Wissenswert zu seiner Geschichte und zu der sämtlicher verfolgter Bibelforscher ist, dass die Wewelsburg 1603 erbaut wurde und unter dem Nationalsozialismus jetzt restauriert werden sollte. Die Nazis haben erst mit Handwerkern angefangen, später aber dann Häftlinge dazu genommen. Im Jahr 1940 sind 2 der dortigen Gefangenen bei den Restaurierungsarbeiten geflohen und von der SS erschossen worden. Die Besonderheit kommt jetzt. Seitdem sind vorrangig Bibelforscher, also die späteren Zeugen Jehovas, zu Arbeiten genutzt worden. Denn die SS wusste, sie würden nicht fliehen, da sonst alle Zurückgebliebenen bzw. die ganze Gruppe, die nicht geflohen war, bestraft worden wäre. 1.285 Häftlinge starben insgesamt, und das ist nur die belegte Zahl. Davon 21 der Bibelforscher.
1943 wurde das Lager weitestgehend aufgelöst. Grund war ein Erlass, nachdem kriegsunwichtige Bauarbeiten eingestellt werden mussten. Dazu gehörte auch der Umbau der Wewelsburg. 42 Häftlinge blieben als Restkommando in Wewelsburg, überwiegend Zeugen Jehovas, und wurden am 2. April 1945 von den amerikanischen Truppen befreit.
Um sich gegenseitig zu stärken, wurden manche Inhaftierte sehr kreativ.
Vielleicht habt ihr die Melodie wiedererkannt. Dieses Lied hatte den Titel »Fest und entschlossen«.
Von Erich Frost, der im Konzentrationslager Sachsenhausen einsaß.
Und so begegneten Jehovas Zeugen dem Nationalsozialismus. Sie blieben unter schwersten Bedingungen ihrem Gewissen treu. Man wollte unter allen Umständen seinen Glauben und Gewissen treu bleiben, egal welche Konsequenzen es auch für einen persönlich hatte.
Jehovas Zeugen hatten ja die Möglichkeit, die sogenannte Verpflichtungserklärung zu unterschreiben. Wir sprachen schon zu Beginn der Sendung darüber. Ihnen wurde während ihrer Gefängnis- oder KZ-Haft ab 1935 eine Erklärung vorgelegt. Damit sollten sie sich per Unterschrift von ihrem Glauben lossagen. Jehovas Zeugen waren dafür bekannt, diese Erklärung auf keinen Fall zu unterschreiben. Im KZ Niederhagen, Wewelsburg, hatten die Erklärungen daher einen Zusatz.
Er schloss unter anderem ein:
Oben stehende Erklärung kann ich nicht unterschreiben, da ich nach wie vor fanatischer Bibelforscher bin. Meinen Schwur, den ich Jehova geleistet habe, werde ich nie und nimmer brechen. Den Waffendienst verweigere ich auf das Entschiedenste.
Die Zeugen waren also dafür bekannt, dass man ihren Willen nicht brechen konnte. Daraus kann man eigentlich nur das Fazit ziehen: Ja, es ist möglich, seinem Gewissen treu zu bleiben. Viele haben es schon bewiesen, und das unter schwersten Umständen. Und das macht doch echt Mut, besonders für unsere Zeit.
Timo, da stimme ich dir absolut zu. Das Thema war heute echt sehr emotional. Nächstes Mal werden wir sachlicher, dann geht es um das Thema gestern Bibel, heute Wissenschaft.
Und das war sie schon wieder, unsere Sendung von Radio Nachgefragt auf Radio Bochum. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken für die Unterstützung bei der Planung und Vorbereitung dieser Sendung. Besonders erwähnen möchte ich die Bochumer Historikerin Frau Sabine Krämer sowie den Historiker und Autor Christoph Wilker, Herrn Erik Beck vom Kreismuseum Wewelsburg sowie Benjamin Sturm und Lucia Drescher. Mein Name ist Timo Pfeiffer.
Und ich bin Julian Isaac. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dann wie gewohnt am dritten Dienstag um 21.04 Uhr auf 98,5.
Walking through the dark night, calling out your name, waiting for an answer. Or do we end up here? We're trying to find a shoreline with no crown beneath my feet. I miss you here. I try to understand the cold. We are, we are, we are in cold. We are, we are, we are. And baby, we're lost. Come home. We were like sunlight, nothing in between. But now we share distance, no shadows at our feet. I'm blinded by desire, more eyes than that I see.
sauti varma dies. Cold, we are, we are. Cold, we are, we are, we are. And baby, we're lost. Come home with me. And baby, we're lost. Come home. I won't walk until a new day will break, till the hurt wears old and the storm will fade. We will talk again about the difference, and we both will see that our love is grown. And baby, we're lost. Come home with me. And baby, we're lost. Come home. And baby, we're lost. Come home with me. And baby, we're lost. Come home.
Heavy on my soul, all I wanna do is let it go.